Wir fahren weiter und zwar mit den Fragen, die noch anstehen von vor der Pause. Darf ich nochmals bitten?
Ja, die Frage mancher Christen ist ja, was hindert den Herrn Jesus wiederzukommen, um seine Bluterkauften zu sich zu holen?
Also was, mit meinen Worten, was ist der Grund, warum die Entrückung nicht schon längst stattgefunden hat? Warum ist sie noch ausstehend? Ja, und die Antwort finden wir in 2. Petrus 3. Und dort erklärt der Apostel, dass es so lange gehen wird, dass eben Spötter auftreten werden, die dann sagen, wo ist die Wiederkunft Christi? Jetzt ist es schon so lange her, ich sage mit meinen eigenen Worten, schon so lange her und er ist immer noch nicht gekommen. Also da haben wir eine kleine Anweisung dafür, um zu verstehen, dass es also doch erstaunlich lange gehen würde. Und dann wird aber in 2. Petrus 3, man kann das für sich lesen ab Vers 1, dann sieht man die Spötter in der Endzeit, die werden sagen, seht ihr mal, ihr wartet immer noch und es ist nichts geschehen. Aber dann erklärt der Apostel in Vers 9, darf ich bitten, Christian? 2. Petrus 3, Vers 9.
Der Herr verzögert nicht die Verheißung, wie es einige für eine Verzögerung halten, sondern er ist langmütig euch gegenüber, weil er nicht will, dass irgendwelche verloren gehen, sondern dass alle zur Buße kommen.
Also, wir sehen hier, dass der Herr möchte, dass alle Menschen errettet werden. Und darum ist die Entrückung noch nicht geschehen, weil Gott eben eine so lange Gnadenzeit geben wollte, damit möglichst viele Menschen noch errettet werden könnten. Aber ich mag mich erinnern, du hast noch etwas angedeutet vor der Pause, und zwar die Tatsache, dass in der Offenbarung der Herr Jesus sagt, ich komme bald eilends, und zwar viermal. Und wie verträgt sich das damit, dass Petrus sagt, übrigens im Jahr 66, 67 etwa, als er in der Todeszelle war in Rom, sagt er, in der Endzeit werden diese Spötter kommen. Übrigens, das macht klar, dass er nicht glaubte, er lebe schon in der Endzeit, sondern spricht von der Zukunft. In der Endzeit werden solche Spötter kommen, die sagen, jetzt geht es schon so lange und er ist immer noch nicht gekommen. Was wartet ihr noch? Ja, und in der Offenbarung, ich komme bald, schlagen wir auf, eine dieser vier Stellen, Offenbarung 22, Vers 20.
Der diese Dinge bezeugt, spricht, ja, ich komme bald. Amen. Komm, Herr Jesus.
Also der Jesus sagt hier im Text der Elberfelder, ich komme bald. Aber das passt irgendwie nicht zu 2000 Jahren. Aber die Elberfelder macht noch eine Fußnote. Und da steht, schnell, eilends. Und es ist tatsächlich so, grammatikalisch ist dieser Ausdruck, ich schlage den griechischen Text kurz auf. Erchomai tachy ist ein adverbialer Ausdruck. Jetzt müssen wir uns wieder an die Schule zurückerinnern. Ein Adjektiv ist vielleicht noch bekannt. Ein Adjektiv beschreibt, wie ein Hauptwort ist. Also ein starker Hund. Stark ist ein Adjektiv. Wie ist der Hund? Stark. Das ist ein Adjektiv. Aber ein Adverb beschreibt, wie die Tätigkeit ist. Also, wenn ich sage, ich komme schnell, dann beschreibt das nicht schnell, wie ich bin, sondern ich komme schnell. Das Kommen, die Tätigkeit ist schnell. Und das ist ein adverbialer Ausdruck, erchomai tachü, und das bedeutet also, wenn er kommt, geschieht alles ganz schnell. Aber das heißt nicht, dass sein Kommen zu einem ganz nahen Zeitpunkt sein muss. Das wird gar nicht gesagt, wie lange es geht. Aber es wird gesagt, wenn er kommt, dann geht alles ganz schnell. Da werden die Toten auferweckt werden, verwandelt werden, in einem Nu, in einem Augenblick, sagt 1. Korinther 15, Abvers 51. Und so muss man das verstehen. Also, viermal, ich komme schnell, eilends. Und die Dinge werden sich, die Ereignisse werden sich überstürzen. Und ich habe gesagt, wenn der Herr jetzt heute Abend käme, nach der Bibelklasse, boah, da wird was los sein. Ja, und das ist die Aussage, aber es ist nichts falsch daran, dass der Herr bis heute noch nicht gekommen ist zur Entrückung. Aber es muss geschehen vor der großen Drangsal, bevor der Zorn Gottes kommt. Und übrigens, das muss ich noch ergänzen, der Zorn umfasst nicht nur die große Drangsal, sondern alle Gerichte ab dem ersten Siegel. Und das erste Siegel wird noch stattfinden vor der großen Drangsal. Ich kann das vielleicht einfach so mal als Behauptung hinstellen in meiner Vortragsserie auf dem Kanal Roger Libby Live in 4 Teilen über die Offenbarung. Dort erkläre ich das im Detail. Kann man dort nachhören, wenn man will. Aber jetzt einfach mal als Behauptung. Das 7. Siegel wird die große Drangsal eröffnen. Aber das 1. Siegel, das ist das Kommen des Antichristen, der Reiter auf dem weißen Pferd, der Jesus Christus gleicht, wenn er auf dem weißen Pferd kommen wird, Offenbarung 19, Vers 11. Der Reiter auf dem weißen Pferd ist der Antichrist, der sich als Christus ausgibt. Das ist das 1. Siegel. Das wird erst nach der Entrückung wird diese Offenbarungsstelle in Erfüllung gehen. Und das gehört auch schon zum Zorn. Denn 2. Thessalonicher 2 sagt, deshalb sendet ihnen Gott eine wirksame Kraft des Irrwahns, dass sie alle der Lüge glauben. Also das Kommen des Antichristen wird ein Gericht Gottes sein, das wird dort gesagt, weil sie die Liebe zur Wahrheit nicht annahmen, dass sie errettet würden. Dort in 2. Thessalonicher 2. Also der Zorn ist das Ganze. Erstes Siegel, aber erst das 7. Siegel eröffnet die große Drangsal und besteht inhaltlich aus den 7 Posaunengerichten. Wobei zu sagen ist, inhaltlich besteht die 7. Posaune aus den 7 Schalengerichten. Und dann kommt Jesus Christus in Macht und Herrlichkeit. Ja, jetzt gab es aber noch eine Frage, die aufgekommen ist, da hinten. Sehr gut. Also die Frage ist, wenn hier in Matthäus 24, Vers 14 gesprochen wird über das Evangelium des Reiches und das bedeutet des Königreiches, ist dieses Evangelium des Königreiches dasselbe wie das Evangelium der Gnade Gottes? Warum ist diese Frage sehr gut? Weil es gibt Bibelausleger, die sagen, in der heutigen Zeit leben wir in der Gnadenzeit. Und das ist richtig, das ist biblisch. 2. Korinther 6 sagt, heute ist der Tag des Heils. Heute ist die wohlangenehme Zeit. Das Evangelium wird in der ganzen Welt verkündigt. Und dann sagen die, in der heutigen Zeit wird das Evangelium der Gnade Gottes verkündigt. Aber nicht das Evangelium des Reiches. Das wird erst der Überrest aus Israel nach der Entrückung tun. Er wird dann das Evangelium des Königreiches verkündigen und betonen, jetzt kommt der Messias, Jesus, bald in Macht und Herrlichkeit. Das ist das Evangelium des Reiches. Und dann wird natürlich auch gesagt, damit ist Matthäus 24, 14 gar noch nicht erfüllt. Ich habe es ja als erfüllt dargelegt, nicht wahr? Und das ist natürlich ein sehr bedeutender Unterschied. Aber was sagt das Wort? Apostelgeschichte 20. Da erklärt der Apostel Paulus, der ja am Anfang der Gnadenzeit gelebt hat und gewirkt hat, er hat das Evangelium der Gnade Gottes verkündigt. Darf ich bitten, Christian, Apostelgeschichte 20, 24.
Aber ich achte mein Leben nicht der Rede wert, damit ich meinen Lauf vollende und den Dienst, den ich vom Herrn Jesus empfangen habe, das Evangelium der Gnade Gottes zu bezeugen.
Und jetzt Vers 25.
Und nun siehe, ich weiß, dass ihr alle, unter denen ich umhergegangen bin und das Reich gepredigt habe, mein Angesicht nicht mehr sehen werdet.
Sehen wir, der Apostel Paulus hat die Gnade verkündigt. Und er hat das Reich verkündigt. Evangelium heißt ja frohe Botschaft. Und wenn wir über die Gnade Gottes sprechen, die bedeutet, jeder Sünder, der seine Schuld einsieht, die er vor Gott hat, und sein Gebet Gott bekennt nach 1. Johannes 1, Vers 9, bereut und an das Opfer des Herrn Jesus glaubt, an das stellvertretende Opfer, dem vergibt Gott die ganze Schuld. Das ist eine frohe Botschaft. Eine gewaltige Botschaft der Gnade Gottes. Und diese Botschaft wird seit 2000 Jahren in dieser Welt verkündigt. Aber der Apostel Paulus hat auch gepredigt über das Reich. Weil von Anfang an, auch in diesen 2000 Jahren, wurde über die Gnade Gottes gesprochen und darüber, dass Jesus Christus als König wiederkommt. Also was wir jetzt in der ersten Hälfte dieser Bibelklasse getan haben, war, wir haben das Evangelium des Reiches verkündigt. Wir haben erstaunt gesprochen von dem Kommen des Herrn als König und Richter der Welt. Das ist das Evangelium des Reiches. Also, das Evangelium wird auch bezeichnet, das Evangelium der Herrlichkeit. Ich schlage ganz kurz auf. Ich gebe einfach die Stelle an für die, die mitschreiben. 2. Korinther 4. Vers 4, dort wird gesprochen über den Lichtglanz des Evangeliums der Herrlichkeit des Christus. Ja, ist das ein anderes Evangelium als das Evangelium der Gnade? Nein, wir sprechen in der frohen Botschaft, die wir verkündigen, über die Gnade Gottes. Wir sprechen darüber, wie wunderbar Jesus Christus ist. Also wir sprechen über das Evangelium der Herrlichkeit des Christus, des Messias. Und wir sprechen über das kommende Königreich, wo alles grün werden wird, wie ich schon gesagt habe, nach Jesaja 35, 1 und folgende. Ja, das sind nicht Gegensätze, sondern das sind verschiedene Dinge, die eben zu der frohen Botschaft, die wir in der Bibel finden und die wir verkündigen, weil wir das ganze Wort verkündigen, drin enthalten sein sollten. Also wenn wir nicht sprechen würden über die Wiederkunft Christi in Macht und Herrlichkeit, dann hätten wir eine verkürzte Verkündigung. Das geht gar nicht. Der Apostel Paulus sagt in Apostelgeschichte 20 weiter, ich habe nicht zurückgehalten, euch den ganzen Ratschluss Gottes zu verkündigen. Nicht nur so ausschnittweise, alles. Man muss die ganze Bibel verkündigen. Und so verkündigen wir auch in der jetzigen Zeit das Evangelium des Reiches, das Evangelium der Gnade, das Evangelium der Herrlichkeit des Christus. Und wir könnten ja noch weiterfahren mit anderen Bezeichnungen des Evangeliums im Neuen Testament. Das muss man nicht gegeneinander ausspielen. Und darum, wenn der Herr Jesus sagt, dieses Evangelium des Reiches wird verkündigt werden auf dem ganzen Erdkreis, das ist auch geschehen in den vergangenen Jahrhunderten. Und der Herr Jesus hat ja von Anfang an das Reich Gottes verkündigt. Markus 1, da wird der Anfang seiner Verkündigung beschrieben. Und er sagt, tut Buße, denn das Reich der Himmel ist nahegekommen. Das Reich Gottes ist nahegekommen, Markus 1. Und was bedeutet das? Der Jesus hat gesagt, er, der König, ist da. Und jetzt ist er im Begriff, seine Königsherrschaft aufzurichten. Aber dann sehen wir in den Evangelien, der Herr Jesus wurde von der Masse seines Volkes abgelehnt. Und so wurde Gottes Ratschluss, dass der Messias ein Friedensreich über die ganze Erde aufrichtet, wurde noch nicht umgesetzt, sondern verschoben. Und der Herr Jesus verkündigt dann ab Matthäus 13 zum Beispiel, ich könnte noch viele andere Stellen erwähnen, aber einfach, man muss die Gedanken an einer Stelle in der Bibel aufhängen, dass es nicht einfach Philosophie ist, sondern wirklich aufs Wort gegründet. Matthäus 13, da zeigt er, das Reich der Himmel ist gleich geworden. Und in diesen Reich Gottes Gleichnissen, da erklärt er, Reich der Himmel ist einfach ein anderer Ausdruck, ein jüdischer Ausdruck für Reich Gottes. Da erklärt er, das Reich Gottes wird jetzt eine andere Form annehmen, weil er der König verworfen ist. Und in den weiteren Kapiteln in Matthäus 13 wird klar, der König geht weg in den Himmel und wird später kommen, um das weltweite Reich aufzurichten. Und das führt dazu, das Reich Gottes hat drei Phasen. Phase A, der König ist da und kündigt das Reich für Israel an. Aber er wird verworfen von der Masse. Jetzt kommt Phase B. Der König ging weg in den Himmel und ließ seine Knechte da auf der Erde und die sollen handeln, bis er kommt. Und hat ihnen Talente verteilt, mit denen sie arbeiten müssen, bis er dann zurückkehrt. Matthäus 25, das Gleichnis von den Talenten. Und wenn er dann zurückkommt, dann wird er auf dem Thron seiner Herrlichkeit sitzen, hier auf der Erde. Matthäus 25, Abvers 31. Das sind das tausendjährige Reich. Also drei Phasen, nochmals. Der König ist da auf der Erde und bietet Israel das Reich an. Phase 2. Der verworfene König geht weg in den Himmel und übergibt die Arbeit hier auf der Erde seinen Knechten. Phase 3. Der König wird wiederkommen und wird das Friedensreich aufrichten, wie es im Alten Testament vorausgesagt wird. Und das verkündigen wir überall. Und das ist das Evangelium des Reiches. Also nicht nur das zukünftige Reich, sondern wir reden auch über das Reich Gottes heute. Über das Reich Gottes, als der Herr Jesus da auf der Erde war. Und über das Reich Gottes, wenn er wiederkommt. Das ist das Vollständige. Und dieses Evangelium soll verkündigt werden, allen Nationen zum Zeugnis. Und dann wird das Ende kommen. Gut, gehen wir weiter. Darf ich bitten, Christian, Matthäus 24, Vers 15.
Wenn ihr nun den Gräuel der Verwüstung, von dem durch Daniel den Propheten geredet ist, an heiliger Stätte stehen seht, wer es liest, der merke auf, dann sollen die in Judäa auf die Berge fliehen. Wer auf dem Dach ist, soll nicht hinabsteigen, um die Sachen aus seinem Haus zu holen. Und wer auf dem Feld ist, soll nicht zurückkehren, um seinen Mantel zu holen. Wehe aber den Schwangeren und den Stillenden in jenen Tagen. Betet aber, dass eure Flucht nicht im Winter geschehe, noch am Sabbat. Denn dann wird große Bedrängnis sein, wie sie von Anfang der Welt bis jetzt nicht gewesen ist und auch nie sein wird. Und wenn jene Tage nicht verkürzt würden, so würde kein Fleisch gerettet werden. Aber um der aus Erwählten willen werden jene Tage verkürzt werden.
Wenn dann jemand, das reicht. Bis hierher, bis Vers 22. Schauen wir uns Vers 15 an. Der Jesus sagt hier etwas über den Gräuel der Verwüstung. Wenn der gesehen wird, wo? Wo? An welcher Stelle?
Tempel.
Im Tempel, aber da steht ja gar nicht Tempel.
An heiligem Ort.
Das ist ein Ausdruck für den Tempelplatz in Jerusalem. Jetzt haben wir aber ein Problem. Was ist der Gräuel der Verwüstung? Nun, wir können das ganz genau sagen. Warum? Aber es ist doch ein schwerer Ausdruck, Gräuel der Verwüstung. Und trotzdem wissen wir ganz genau, was es ist. Der Jesus sagt, von diesem Gräuel ist gesprochen in dem Buch Daniel. Und zwar an mehreren Stellen. Und zwar in einer Stelle, die schon längst erfüllt ist, und in zwei Stellen, die noch zukünftig sind. Das ist ja wunderbar. Dann müssen wir uns mal auf die erste Stelle stürzen, die schon erfüllt ist, und schauen, was war das damals? Okay, Daniel 11. In der Zwischenzeit, bis man geöffnet hat, erzähle ich schon mal weiter. Ja, dann kann man das ausnutzen, was an Zeit da verloren geht beim Öffnen. Ist eben nicht verloren. Daniel 11, die Verse 1 bis 35 sind alle erfüllt in der Geschichte. Ich habe das mal ausgezählt. Ich habe ja ein Buch geschrieben, Weltgeschichte im Visier des Propheten Daniel. Und da behandle ich alle über 200 erfüllten Prophezeiungen aus dem Buch Daniel. Mit der Geschichtsliteratur, die das belegt, wo, wie das genau so in Erfüllung gegangen ist. Ich habe für mich mal ausgezählt die einzelnen prophetischen Aussagen in diesen erfüllten Versen. Und bin gekommen auf über 150 Einzelaussagen. Das ist voll der Hammer. Damit kann man so deutlich beweisen, wenn jemand sagt, ja, beweis mir, dass die Bibel Gottes Wort ist. Da. Das ist einzigartig. Das gibt es nicht neben der Bibel. Solche Präzision und in der Geschichte, in der richtigen Reihenfolge, alle Aussagen erfüllt. Und nun, da finden wir eine Prophetie, die sich erfüllt hat in Antiochus Epiphanes, einem syrischen König im 2. Jahrhundert vor Christus. Und zwar wird da beschrieben, wie der in Israel wüten wird und wie er den Tempel entweihen wird und wie er die Treuen umbringen wird. Das hat sich alles in der Makkabäerzeit, der sogenannten Makkabäerzeit im 2. Jahrhundert vor Christus erfüllt durch, wie gesagt, Antiochus Epiphanes. Und jetzt lesen wir Vers 31.
Und Streitkräfte von ihm werden dastehen und sie werden das Heiligtum, die Bergfeste entweihen und werden das regelmäßige Opfer abschaffen und den verwüstenden Gräuel aufstellen.
Danke. Also, die syrische Armee ist gekommen, hat den Tempelberg erobert. Und wie es hier steht, die Streitkräfte werden dastehen. Sie werden das Heiligtum, die Festung, denn der Tempel war ja mit den Mauern rundherum ein eigentliches Festungsgebäude, dem heiligen 500 Ellen Quadrat, diese Festung entweihen. Und das hat er so gemacht. Er ließ ein Schwein schlachten auf dem Tempelplatz und opfern auf dem Brandopferaltar für den Herrn. Ein fürchterlicher, abscheulicher Frevel gegen Gott. Und weiter hat er das beständige Opfer abgeschafft. Man hat sofort den Opferdienst in Israel gestoppt, weil der Tempel war unrein durch diese Handlung mit dem Schwein. Man konnte nicht mehr opfern. Also das Morgenbrandopfer im Frühjahr um 9 Uhr, das Morgenbrandopfer und dann das Abendbrandopfer, das letztes aufgelegt wurde, um 15 Uhr, konnte man nicht mehr darbringen. Also genauso erfüllt. Und dann heißt es, und den verwüstenden Gräuel aufstellen. Er ließ tatsächlich etwas aufstellen beim Brandopferaltar, nämlich ein Götzenbild von Zeus, dem obersten Gott der griechischen Religion, bei den Römern Jupiter. Und dieses Götzenbild trug seine Gesichtszüge. Also Antiochus Epiphanes hat sich als Zeus, Jupiter, verehren lassen im Tempel Gottes in Jerusalem. Und diesen Gräuel hat er aufgestellt. Das war etwas Grauenhaftes. Darum wird das genannt Gräuel. Und jetzt wissen wir ganz genau, was das ist. Ein Götzenbild auf dem Tempelplatz. Das ist der verwüstende Gräuel. Und nun erfahren wir erfahren wir in Offenbarung 13 ab Vers 11, in der Zukunft wird der Antichrist, das Tier aus der Erde, das ausschaut wie ein Lamm, also ein Mann, der Jesus Christus als Lamm Gottes imitieren wird, weil er sagen wird, ich bin der Messias. Er, sagt Offenbarung 13 ab Vers 11, wird ein Bild herstellen, das sprechen kann. Und verlangt, dass alle getötet werden, die das Bild nicht anbeten. Und dieses Bild wird er machen für den kommenden Diktator, das Tier aus dem Meer. Das wird der Diktator des Westens sein in der Zukunft. Und nun genau dieses Bild, das sprechen kann, das wird der Antichrist auf dem Tempelplatz in Jerusalem aufstellen. Und das ist der Gräuel der Verwüstung. In Daniel 11, ab Vers 36 ist alles noch zukünftig. Aber gerade in den Versen 36 bis 39 wird der Antichrist beschrieben, als König in Israel. Und von ihm heißt es, können wir das kurz lesen? Lies doch ab Vers 36.
Und der König wird nach seinem Belieben handeln und er wird sich erheben und sich groß machen gegen jeden Gott und gegen den Gott der Götter wird er unerhörte Reden führen. Und er wird Erfolg haben, bis die Verfluchung vollendet ist, denn das Festbeschlossene wird vollzogen.
Wartest du mal schnell? Die Elberfelder CSV und auch die Alte übersetzt hier, bis der Zorn vollendet ist. Also es ist genauer als Fluch, der Zorn vollendet ist. Wir wissen, was der kommende Zorn ist. Ja? Das sind diese Gerichte nach der Entrückung. Und die werden vollendet, wenn dann Jesus Christus in Macht und Herrlichkeit kommt. Und hier wird darüber gesprochen, bis der Zorn vollendet ist. Und weiter, denn das Festbeschlossene wird vollzogen. Und jetzt weiter bitte, Vers 37.
Und er selbst, auf den Gott seiner Väter, wird er nicht achten. Oh, und weder auf den Schatz der Frauen noch auf irgendeinen Gott wird er achten, sondern er wird sich über alles erheben.
Ja, dieser Antichrist, dieser falsche Messias in Israel, der wird eben sich über alles erheben, im unvorstellbarsten Hochmut und Stolz. Und er wird auf den Gott seiner Väter nicht achten. Das macht klar, er wird ein Jude sein. Der Gott seiner Väter, das ist in der Bibel, der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs. Und ganz einfach, wer ist ein Jude? Ist nicht so einfach zu beantworten. Aber es ist jedenfalls richtig, wenn man sagt, jemand, der von Abraham, Isaak und Jakob abstammt, der ist garantiert ein Jude. Auf den Gott seiner Väter wird er nicht achten. Er wird also den Glauben des Alten Testaments auch verwerfen. Und weiter heißt es, und weder auf die Sehnsucht der Frauen noch auf irgendeinen Gott wird er achten. Die Sehnsucht der Frauen? Das muss ja jemand sein, der göttlich ist. Ja, hier heißt es noch auf irgendeinen Gott. Nun, das ist die Bezeichnung für den Messias, ja? Weil jede jüdische Frau hatte im Prinzip die Hoffnung oder konnte die Hoffnung haben, vielleicht werde ich die Mutter des Messias werden. Und diese Szenen von Frauen mit dem Gedanken, vielleicht ich, die Auserwählte, die den Messias gebären darf, das ist die Sehnsucht der Frauen. Aber wir wissen, der Messias, der geboren werden sollte von einer Jungfrau, Jesaja 7, Vers 14, ist nach der Bibel Gott, der sollte darum genannt werden, Immanuel, Gott mit uns. Das ist die Sehnsucht der Frauen. Er wird auf Jesus Christus nicht achten. Auch irgendein Gott. Und dann heißt es weiter, sondern er wird sich über alles erheben. Und jetzt kommt Vers 38.
Und stattdessen wird er den Gott der Festungen ehren. Und den Gott, den seine Väter nicht gekannt haben, wird er mit Gold und mit Silber und mit Edelsteinen und mit Kostbarkeiten ehren.
Und ja, danke, das reicht. Er wird den Gott der Festungen ehren. Also er ehrt gar nichts, was irgendwie göttlich genannt wird von den Menschen. Aber es gibt eine Ausnahme, der Gott der Festungen. Was ist das? Nun, in der Vergangenheit wurde Jupiter verehrt als Jupiter Capitolinus. Für Jupiter oder Zeus, bei den Griechen, wurde eine Festung gebaut in Rom. Und so ist Jupiter oder Zeus der Gott der Festung. Also er wird nichts göttlich verehren über sich, außer der Gott der Festungen. Jupiter Capitolinus. Das heißt also, der Antichrist, das Tier aus der Erde, wie ein Lamm, wird seinen Freund, den kommenden Diktator des Westens, das Tier aus dem Meer, Offenbarung 13, Vers 1, ehren als Jupiter. Also genauso wie der Syrerkönig Antiochus Epiphanes sich als Jupiter verehren ließ, oder Zeus, so wird der kommende Diktator das Heidentum Europas als Wurzel Europas gewissermaßen wiederentdecken. Und er selber wird sich als Jupiter verehren lassen, als ein Vatergott. Und der Antichrist, der das Lamm Gottes imitiert, der wird sich ausgeben als Sohn Gottes. Eben, der Messias sollte ja nach Psalm 2 Sohn Gottes sein. Und so sehen wir eine teuflische Imitation. Ja, also der Gott der Festungen, das ist Zeus, der wird verehrt werden durch ein Götzenbild, das auf dem Tempelplatz in Jerusalem aufgestellt werden wird. Und wir können also ganz genau verstehen, verwüstender Gräuel, das bedeutet ein Götzenbild. Und nun die Stellen, wo das prophetisch gesagt wird für die Zukunft in Daniel. Daniel 9, Vers 27. Und da lesen wir bitte ab Vers 27.
Und stark machen wird er einen Bund für die vielen, eine Woche lang. Und zur Hälfte der Woche wird er Schlachtopfer und Speisopfer aufhören lassen. Und auf dem Flügel von Gräueln kommt ein Verwüster, bis fest beschlossene Vernichtung über den Verwüster ausgegossen wird.
Ja. Hier wird gesprochen über die 70. Jahrwoche. Ich war 69 Jahrwochen bis auf das erste Kommen des Messias, das ist erfüllt. Da habe ich schon an vielen anderen Orten darüber gesprochen und das erklärt Daniel 9, 25 und 26. Das hat sich genau so erfüllt in der Vergangenheit. Aber hier bleibt noch eine Jahrwoche, das sind 7 Jahre übrig. Das sind diese letzten 7 Jahre. Aber die sind geteilt in 2 Hälften, denn hier steht, da wird ein fester Bund geschlossen werden mit den vielen. Rabbim oder Harabim im Buch Daniel ist ein Ausdruck speziell für das jüdische Volk, für die Masse des jüdischen Volkes. Da wird ein Bund geschlossen mit Israel für 7 Jahre. Und der das schließt hier, das heißt da, und er wird einen festen Bund schließen, zur Hälfte der Jahrwoche wird er Schlachtopfer und Speisopfer aufhören lassen. Zur Hälfte der Jahrwoche, das sind nach wie viel? Nach 3,5 Jahren. Da wird der Opferdienst in Jerusalem gestoppt werden. Heute wird der Opferdienst vorbereitet. Ich habe gerade vor wenigen Tagen wieder Leute durch das Tempelinstitut in Jerusalem geführt und den Altar gezeigt, der bereitsteht für den Fall, dass der Tempelplatz frei wird für Opfer. Kann man die Steine nehmen, auf den Nachbarhügel rüberbringen, auf den Tempelberg, und man könnte im Prinzip mit den Opfern loslegen. Also, diese Opfer werden wieder kommen auf den Tempelplatz, aber nach 3,5 Jahren wird das gestoppt werden. Schlachtopfer und Speisopfer aufhören lassen. Warum? Dann wird gesprochen über einen Gräuel. Und wegen der Beschirmung der Gräuel wird ein Verwüster kommen. Und zwar bis Vernichtung und Festbeschlossenes über das Verwüstete ausgegossen werden. Da wird über ein Gräuel gesprochen. Und das ist der Gräuel der Verwüstung. Nicht wahr? Hier wird gesagt, dieser Gräuel wird aufgestellt und dann kommt ein Verwüster. Und er verwüstet alles. Darum ist das der Gräuel der Verwüstung. Der Verwüstung bringt. Versteht man? Also, und wir wissen, Gräuel, verwüstender Gräuel, das war ein Götzenbild. In der erfüllten Prophetie. Daniel 11 haben wir gesehen. Ja, also bedeutet das, die Opfer werden gestoppt werden in der Zukunft, nach 3,5 Jahren, indem eben ein Götzenbild aufgestellt wird. Wie das auch schon mal war. Und dann kann man nicht mehr opfern. Und damals war das ein Bild vom Zeus, wo ein Mensch sich so verehren ließ. Und in der Zukunft wird es auch so sein, dass ein Mensch sich als Vater Gott Zeus verehren lassen wird. Und jetzt wird hier gesagt, wegen der Beschirmung der Gräuel, das bedeutet, die Masse in Israel wird das rechtfertigen und sagen, das ist gut, was er macht. Das ist der Messias und er kann das machen. Die werden das beschirmen. Und weil sie das beschirmen, so übersetzt die Elbefelder sehr gut, das Wort Flügel, also das schützende Flügel darüber stellen, das ist richtig, wegen der Beschirmung der Gräuel wird ein Verwüster kommen. Und in der Prophetie wird wiederholt gesprochen über den Verwüster, der über Israel kommen wird. Und das ist der König des Nordens. In der erfüllten Prophetie ist der König des Nordens immer gewesen das Gebiet von Syrien, Libanon, Türkei, Aserbaidschan, Usbekistan, Turkmenistan, Tadschikistan, Afghanistan, Pakistan, Iran, Irak. Das ging jetzt ein bisschen schnell. Aber dieses ganze Gebiet, das heute so israelfeindlich ist durch den Islam. Und im Libanon, gerade im Norden, werden Zehntausende von Raketen gelagert, um eines Tages Israel von Norden her völlig zu verwüsten. Aber das hat Gott bis heute nicht erlaubt. Ich war vor kurzem, kamen wieder einige Raketen von Libanon auf Nordisrael und sogar von Syrien her kamen Raketen auf den Golan. Aber das war nur kurz. Vor ein paar Tagen war ich auf dem Golan und habe nach Syrien rüber geguckt. War soweit wieder ruhig. Aber dieser Verwüster, wenn dieses ganze Gebiet sich zusammenschließen wird, um Israel von Norden her anzugreifen, dann wird die große Drangsal beginnen. Und eben weil die Masse in Israel diesen Gräuel beschirmen wird und sagt, das ist richtig, das ist nicht falsch, wird Gott die schützende Hand von Israel wegnehmen und dann wird es losgehen. Und wenn Tausende von Raketen gleichzeitig kommen, dann nützt auch der Iron Dome nichts mehr. Das ist eine fantastische Erfindung, dieser Iron Dome, wie der die Raketen runterholt. Das ist fantastisch. Also sieht man nachts Lichter am Himmel, da. Und dann ein Lichtlein nach dem anderen geht aus. Mit diesem Antiraketenschutz wird das runtergeholt. Aber die haben Zehntausende von Raketen verschiedener Reichweiten. Und das wird die Katastrophe auslösen und das wird den Weltkrieg in Gang bringen. Die große Drangsal. Also wegen der Beschirmung der Gräuel wird ein Verwüster kommen. Und zwar bis Vernichtung und Festbeschlossenes über das Verwüstete ausgegossen werden. Das ganze Land wird verwüstet, überrannt werden. Und der Jesus nimmt auf diese Stelle Bezug und sagt in Matthäus 24, 15, wenn ihr nun den Gräuel der Verwüstung, von dem durch Daniel den Propheten geredet ist, stehen seht an heiligem Ort. Dann nimmt er darauf Bezug. Wenn das gesehen wird auf dem Tempelplatz, dann geht die große Drangsal los. Ja, da hinten gab es schon längst eine Frage. Verzeihung, Christoph. Also, ich wiederhole die Frage. Sehen die orthodoxen Juden das mit Antiochus Epiphanes auch so? Ja, es ist ja sogar so, dass das erste und zweite Buch Makkabäer, das sind jüdische Bücher, die geschrieben worden sind nach Malachi, dem letzten Propheten des Alten Testaments. Die beschreiben ja die ganze Geschichte, wie das damals geschehen ist in der Makkabäerzeit und sind eigentlich gerade ein Dokumentationsbuch von Daniel 11, von all diesen Versen, was dort geschehen ist. Also da kannst du wirklich davon ausgehen, dass das wird verstanden. Aber was so die Zukunft anbetrifft, das ist ziemlich vernebelt unter den Orthodoxen. Die sprechen einfach immer von Gog und Magog, Gog und Magog. Alles ist Gog und Magog. Gog und Magog, das ist Ezekiel 38, 39. Aber wenn es geht um Sacharja 12 bis 14, Gog und Magog. Überall Gog und Magog, Gog und Magog. Es ist ziemlich vernebelt, was so die prophetische Sicht und so eine detaillierte prophetische Darstellung der Ereignisse, wie wir das jetzt miteinander studieren, das sucht man im Judentum vergeblich. Aber warum? Weil sie den Heiligen Geist nicht haben. Das ist der Unterschied. Und darum ist es ziemlich vernebelt, aber die wissen schon, wenn wir zurückkommen aus allen Völkern, dann ist Endzeit und dann kommt Gog und Magog. Ja. Also, gehen wir weiter. Hier sagt also der Herr Jesus, wenn das gesehen wird an heiligem Ort, was muss dann geschehen? Vers 16. Ja, dann gibt es eine wichtige Fluchtbewegung. Dann sollen die, die in Judäa sind, in die Berge fliehen. Wer auf dem Dach ist, steige nicht hinab, um die Sachen aus seinem Haus zu holen. Und wer auf dem Feld ist, kehre nicht zurück, um sein Oberkleid zu holen. Das heißt also, der Jesus spricht seinen Nachfolger an und sagt, wenn ihr das seht, dann müsst ihr in die Berge fliehen. Und jetzt kann man sich ja fragen, ja, aber der Herr sagt das ja den Jüngern. Heißt das, die Jünger, also die Apostel, die müssen in die Berge fliehen? Wie kann man das verstehen? Ja, 70 nach Christus, da war ja auch eine Flucht. Und dort gab es aber nicht ein Gräuel der Verwüstung an heiligem Ort, sondern damals war es Armeelager rund um Jerusalem. Das war eben das Zeichen in Lukas 21. Können wir das kurz aufschlagen? Ich war ab Vers 12. Beantwortet der Herr Jesus die Frage, was ist das Zeichen der Zerstörung des Tempels? Das wird nicht behandelt in Matthäus 24, aber in Lukas 21, Vers 12 und folgende. Und da sagt der Herr Jesus in Vers 20, wenn ihr aber Jerusalem von Heerlagern umzingelt seht, dann erkennt, dass ihre Verwüstung nahegekommen ist. Dann sollen die, die in Judäa sind, in die Berge fliehen. Und die, die in ihrer Mitte, in Jerusalems Mitte sind, sollen hinausziehen. Und die, die auf dem Land sind, sollen nicht in sie hineingehen. Denn dies sind Tage der Rache und so weiter. Das ist auch ein Zeichen. und eine Flucht in die Berge. Aber jetzt sieht man, wie wichtig es ist, dass man die Bibel genau studiert. Hier sagt der Herr Jesus, wenn ihr Jerusalem von Heerlagern umzingelt seht, dann fliehen. Aber in Matthäus 24 sagt er, wenn ihr den Gräuel der Verwüstung an heiligem Ort seht. Das ist nicht das Gleiche. Und das hat sich erfüllt in Lukas 21. In meinem Buch leben wir wirklich in der Endzeit. 180 erfüllte Prophezeiungen. Erkläre ich das ganz im Detail. Matthäus 24, Markus 13, Lukas 21. Und zeige dann eben Lukas 21 ab Vers 12 und folgende bis Vers 24 beschreibt eben das, was schon erfüllt ist. Nämlich im Jahr 68 haben die Römer rund um Jerusalem ihre Armeelager aufgestellt und dann wussten die messiasgläubigen Juden, die damals zur Gemeinde gehörten, jetzt müssen wir gehen. Und die sind alle geflohen auf die Berge. Und zwar waren die Checkpoints offen, weil damals, nachdem die Armeelager aufgestellt waren, beging Kaiser Nero Selbstmord. Und darum hat der General in Israel den Krieg gestoppt, weil er Nachfolger werden wollte des Kaisers. Und darum, wegen des gestoppten Krieges, konnten die gläubigen, messiasgläubigen Juden auf die Berge fliehen, die gingen über den Jordan nach Pella. Und dort wurden sie von König Agrippa II. Als friedvolle Bürger aufgenommen. Und die haben die Zerstörung Jerusalems, die dann folgte im Jahr 70, nicht an ihrem Leib erlebt. Wurden gerettet. Aufgrund von dieser Stelle. Das ist erfüllt. Aber das mit dem Gräuel, das ist nicht erfüllt. Und jetzt muss ich ein ernstes Wort sagen. Ständig gibt es Leute auf dem Internet und natürlich auch auf Kanzeln, die sagen, Matthäus 24, Markus 13, Lukas 21, das hat sich alles schon erfüllt im Zusammenhang mit dem Jahr 70 nach Christus. So ein Unsinn. Der Jesus spricht ja dann in Matthäus 24, dann nach dieser Drangsal, dass dann der Herr Jesus in Macht und Herrlichkeit auf den Wolken des Himmels kommen wird. Das ist im Jahr 70 nicht geschehen. Das ist unglaublich, wie man so etwas Unsinniges sagen kann. Einfach gegen den Bibeltext. Aber das ist ja ziemlich so, wie dieser Lubavitcher, von dem ich erzählt habe, der mir gesagt hat, man kann das nicht verstehen, was da steht in der Bibel. Man muss die Chachamim, die Weisen, befragen und die sagen es, was es bedeutet. Und wir müssen es auch glauben, auch wenn es gegen die Realität geht. Okay. Aber das ist wirklich Bibelauslegung gegen jegliche Realität. Nein, die Wahrheit ist die. In Lukas 21, Vers 12, da spricht der Jesus über die Dinge, die im Zusammenhang mit dem Jahr 70 in Erfüllung gingen. Aber in Matthäus 24 beantwortet der Herr Jesus die Frage nach dem Zeichen der Endzeit. Und da wird etwas Ähnliches geschehen, nämlich ein Zeichen, der Gräuel auf dem Tempelplatz. Und dann müssen die Gläubigen fliehen. Und sehen wir, die Jünger, die damals auf dem Ölberg saßen, wurden angesprochen, ihr müsst fliehen. Und wer ist geflohen? All die messiasgläubigen Juden im Jahr 68. Die sind geflohen. Das heißt also, die Jünger standen als Vertreter für alle Gläubigen, die zur Gemeinde gehören. Nicht wahr? Die Jünger wurden ja an Pfingsten Glieder am Leib Christi. Und darum stehen diese Jünger, die Glieder am Leib Christi wurden, die stehen für die Gläubigen der Gemeinde. Aber es ist noch etwas. Die Jünger damals auf dem Ölberg waren ja noch nicht Glieder am Leib Christi. Das war erst an Pfingsten so. Damals waren sie gläubige Juden, messiasgläubige Juden, die nicht zum Leib Christi gehören. Und darum sind sie hier auch als Vertreter für die Gläubigen nach der Entrückung, die als Juden zum Glauben kommen werden. Zuerst die 144.000, Offenbarung 7. Und dann ein Drittel, der sich im Land bekehren wird. Zachariah 13, Vers 8. Ja, und so sehen wir in Matthäus 24, Verse 1 bis 14 stehen sie da als Vertreter der Gemeinde. Wir haben gesehen, das ist ja alles schon erfüllt, bis Vers 14. Und ab Vers 15, das ist erst nach der Entrückung, da stehen die Jünger als Vertreter der gläubigen Juden, die nach der Entrückung im Land Israel zum Glauben kommen werden. Und wenn die das sehen, dann müssen sie fliehen. So einfach ist das. Und ich will jetzt noch eins draufsetzen. 5. Mose 28, ab Vers 14, da beschreibt Mose dieser Generation, die im Begriff war, mit Josua ins Land zu gehen, die Zukunft Israels. Und er sagt, welche Flüche über Israel kommen werden, wenn sie nicht auf Gottes Wort hören. Und jetzt müssen wir zum Schluss kommen. Aber ich mache es darum kurz. In 5. Mose 28, Vers 36 sagt Mose dieser Generation, zur Zeit von Mose und Josua: Der Herr wird dich und deinen König, den du über dich setzen wirst, zu einer anderen Nation wegführen. Wann hat sich diese Prophetie erfüllt? 1000 Jahre, fast 1000 Jahre später. Nämlich als die Juden in die babylonische Gefangenschaft geführt wurden mit ihrem König, den es damals noch gab. Das heißt also, die Generation damals vertrat das Volk Israel. Aber auch die späteren Generationen. Er sagt ihnen, der Herr wird dich wegführen. Aber die sind ja alle gestorben. Das war eine spätere Generation. Aber Gott sieht das Volk Israel als eine Einheit durch die Geschichte hindurch. Und wenn man weitergeht, 5. Mose 28, Vers 64. Der Herr wird dich unter alle Völker zerstreuen. Von einem Ende der Erde bis zum anderen Ende der Erde. Wann hat sich das erfüllt? Erst ab dem Jahr 70 nach Christus kam die weltweite Zerstreuung der Juden. Aber das waren ja nochmals viel spätere Generationen. Ja. Und Mose sagt, dass dieser Generation damals, zu seiner Zeit, weil sie auch die späteren Generationen vertrat. So spricht die Heilige Schrift. Und wir müssen die Bibel verstehen, so wie die Bibel selber verstanden werden will. Ich glaube, wenn man irgendeine Fremdsprache lernt, dann muss man das einfach akzeptieren, die Regeln in der Sprache. Da kann man nicht sagen, also für mich ist das nicht logisch, also ich spreche anders. Nein, man muss die Sprache, wie sie ist, akzeptieren. Ich weiß noch, ich habe mal diese Entscheidung gefasst, ich akzeptiere die Sprache so, wie sie ist. Und dann ging das Sprachenlernen. Das war ein entscheidender Klick in meinem Gehirn. Wir müssen nicht sagen, wie die Sprache sein soll, sondern einfach akzeptieren, wie sie ist. Und so geht's. Und so ist es auch in der Bibel. Man muss die Sprache, wie die Bibel spricht, akzeptieren. Und dann versteht man es. Natürlich. Das war dort so. Und hier sind die Jünger, die Vertreter für die gläubige Gemeinde, aber sie waren auch die Vertreter für den gläubigen Überrest. Und in Matthäus 24, ab Vers 15, da geht es um den Überrest, der wird diesen Gräuel sehen auf dem Tempelplatz und dann wissen sie, jetzt. Jetzt können wir sowieso nicht mehr opfern, jetzt müssen wir sofort fliehen, bevor der Verwüster kommt. Dieser katastrophale Angriff von Norden, Joel 2 beschreibt, eine Armee kommt von Norden, wie noch nie eine gekommen ist zuvor und auch nie mehr danach kommen wird. Und die wird das ganze Land, überall, wo die Armee durchkommt, verbrennen und verwüsten. Vor der Armee ist das Land wie der Garten Eden und danach alles verbrannt. Das ist ja schrecklich. Wir waren diese Tage unter anderem in den Bergen von Judäa. Diese verwüsteten Berge, die sind aufgeforstet und alles so schön und so lieblich und so, ach, einfach schön. Und alles verbrannt. Alles verwüstet. Ja, das ist der Gräuel der Verwüstung. Der Überrest wird also fliehen. Und der Herr Jesus sagt, wenn das Zeichen da sichtbar ist, dann soll man, wenn man auf dem Dach ist, nicht noch hinuntergehen und so ein paar Sachen holen, sofort fliehen. Wer auf dem Feld draußen ist, soll nicht noch denken, oh, ich gehe noch schnell nach Hause. Nein, sofort weg. Und jetzt verstehen wir auch, warum der Herr sagt, wehe aber den Schwangeren und den Stillenden in jenen Tagen. Es ist wirklich so, wenn man hochschwanger ist und dann fliehen, das ist gar nicht lustig. Oder wenn man ein Baby stillt, die schreien einfach drauf los. Es ist ihnen egal, ob jetzt keine Zeit ist für Milch. Die wollen Milch, weil sie jetzt Durst haben. Ja, und darum sagt der Herr, wehe, weil es eben ganz schwierig sein wird. Man muss sofort fliehen, ohne Verzug. Und dann sagt der Herr, betet aber, dass eure Flucht nicht im Winter stattfinde. Also betet im Voraus, dass dieses Ereignis nicht auf den Winter fällt. Dann ist es kalt in Israel und Regen. Man kann so durchnässt werden. Furchtbar, also ich kenne das. Da ist man an Orten und schlottert und weiß, oh, als ich im Juli da war oder im Juni oder im Mai, das war so wunderschön warm. Aber im Februar, oh, man schlottert. Also eine solche Flucht auf die Berge, schrecklich. Nicht im Winter, noch am Sabbat. Ja, wenn man nicht mehr zum Haus zurück soll, um das Auto zu holen. Ja, dann, wo es geht, in den öffentlichen Bus, Ecket und weg. Die wissen ja wohin. Ja, am Sabbat, wenn der öffentliche Verkehr gestoppt ist, das geht gar nicht. Und darum sagt der Herr, betet, dass dieser Moment nicht auf einen Sabbat fällt. Und dann sagt er in Vers 21, denn dann wird große Drangsal sein, wie seit Anfang der Welt bis jetzt nicht gewesen ist und auch nicht wieder sein wird. Das heißt also, der Erste Weltkrieg, der Zweite Weltkrieg, das war noch nichts dagegen. Es wird alles viel schlimmer sein. Und dann sagt der Herr Jesus, und wenn jene Tage nicht verkürzt würden, so würde kein Fleisch errettet werden. Ja, Gott hat festgelegt, 3,5 Jahre und nicht mehr. Und an anderen Stellen, wie Offenbarung 11 zum Beispiel, 1000, sehen wir diese 3,5 Jahre entsprechend 1260 Tagen, 42 Monaten, nicht mehr. Gott hat genau diese Zeit festgelegt, verkürzt auf diese Zeitspanne, nicht mehr. Und der Jesus sagt, wenn Gott das nicht verkürzen würde, auf diese Spanne, heißt das, so würde kein Fleisch errettet werden. Er sagt nicht keine Seele. Kein Fleisch errettet werden, das heißt, kein Mensch würde überleben. Die Menschheit würde sich mit den Atombomben und was man alles hat an Massenvernichtungswaffen, würde sich selbst auslöschen. Aber der Jesus wird kommen nach 1260 Tagen und er wird die Vernichtung der Menschheit stoppen. Der Herr sagt, aber um der Auserwählten willen werden jene Tage verkürzt werden. Auf diese Zeit. Und jetzt überspringe ich ein bisschen, um heute jetzt abzuschließen, wirklich Schluss zu machen. Vers 29, liest du noch, Christian, damit wir wirklich sehen, was dann geschieht nach dieser Verkürzung auf 1260 Tagen.
Aber gleich nach der Bedrängnis jener Tage wird die Sonne verfinstert werden und der Mond seinen Schein nicht geben. Und die Sterne werden vom Himmel fallen und die Kräfte der Himmel werden erschüttert werden. Und dann wird das Zeichen des Sohnes des Menschen am Himmel erscheinen. Und dann werden wehklagen alle Stämme des Landes und sie werden den Sohn des Menschen kommen sehen auf den Wolken des Himmels mit großer Macht und Herrlichkeit.
Danke. Also, das wird dann nach dieser Drangsal geschehen, der Jesus kommt in Macht und Herrlichkeit. Und der Herr sagt, sie werden ihn sehen. Im Jahr 70 haben wir den Herrn Jesus nicht gesehen. Ich weiß, darum sage ich, das ist völlig unsinnig. Also, wie kann man sich da blöffen lassen und so etwas akzeptieren? Aber ich kriege E-Mails, wie gefragt, ja, was halten Sie von dieser Lehre, dass alles schon erfüllt ist, in Matthäus 24? Kann man sagen, totaler Unsinn. Gegen das, was im Wort steht. Aber eben, das wird in der Zukunft geschehen. Der Herr Jesus wird kommen, sichtbar auf den Wolken des Himmels, um dann eben sein Reich des Friedens aufzurichten. Ja, das wollen wir dann nächstes Mal hier weiterfahren in Vers 23.